Willkommen bei Kraftvoll Gesagt, die Show, die dir dabei hilft, deinen Interessenten, Kunden und Teammitglieder mit den richtigen Worten zu aktivieren und ins Handeln zu bringen, um so mehr Impact auszustrahlen und deine geschäftlichen Wachstumsziele zu erreichen. Dafür tauchen wir auch heute wieder gemeinsam in reale Herausforderungen der Kommunikationsstrategie, in Marketing, Brandaufbau und Recruiting ein. Hier decken wir auch konkrete, sofort anwendbare Lösungsschritte auf, damit du sie direkt umsetzen und Ergebnisse sehen kannst. Mein Name ist Max Lengsfeld und los geht's! Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Dina Brandt. Dina ist Mitbegründer der Brandt Wagner GmbH und auf LinkedIn vor allen Dingen bekannt als der trotzige Millennial. Und sie hilft ihren Kunden dabei, auf LinkedIn erfolgreicher zu werden und dadurch das geschäftliche Wachstum anzukurbeln. Heute unterhalten wir uns darüber, wie Generationen die Kommunikationsstrategie von Unternehmen beeinflussen und beleuchten, was Boomer machen können, um Millennials zu erreichen und vice versa. Ich finde vor allen Dingen spannend, da man sich selbst immer am schlechtesten einschätzen kann. Leute, die ja genau die Fähigkeit haben und so ein bisschen beleuchten, die Bubble beleuchten, in der sie drin sind. Und da Dina und ich in der ungefähr ähnlichen Altersrange sind, finde ich das umso spannender, dass du über Millennials schreibst, anstatt über andere, obwohl das ja auch mit reinkommt. Insofern, herzlich willkommen, Dina.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Max.
Wenn ich Leute über LinkedIn kennenlerne, dann nutze ich manchmal so ein Plugin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Crystal. Sagt dir das was?
Nein.
Ich finde das sehr, ich weiß nicht, wer genau das jetzt sehr intensiv nutzt, aber es sagt so die Persönlichkeit von deinem Gegenüber hervor und sagt dir genau, wie du mit denen zu sprechen hast. Ich glaube nicht so ganz dran, aber ich sag dir mal, was es mir über dich erzählt hat. Und du kannst gern Feedback geben, da LinkedIn ja auch deine Expertise ist, ob das so stimmt oder nicht.
Auf jeden Fall. Das heißt, du bist jetzt schon biased in unser Gespräch eingegangen.
Unterbewusst wahrscheinlich ja, aber ich nehme es nicht so wirklich ernst. Deswegen würde ich mal behaupten, nein. Aber wahrscheinlich schon total.
Wahrscheinlich schon. Okay, go.
Also der als Typ stand der Influencer, passend. Und for an influencer is best to, when you make a first impression, display your sense of humor, tell a self-deprecating joke, share an interesting story and match her high energy level. Kommt ungefähr hin.
Das ist pretty generic, oder?
Ja, vermutlich. Ich meine, bei wem schon? Auf wen würde das nicht zutreffen?
Ne? Ja, vor allem auf welche Person. Auf welche Person, die sich selber in irgendeiner Form mit Influencertum auseinandersetzt. Also, keine Ahnung. Ich finde, das ist immer so ein bisschen egal. Mach weiter.
And for an influencer, don't start with a complaint or negative observation. Get upset if she's a few minutes late. Be too skeptical or questioning and use a quiet, reserved tone. Ich weiß nicht, aber ich finde es immer interessant. Wie schätzt du die LinkedIn-Crystal-Vorhersage ein?
Naja, also de facto war ich ja 5 Minuten zu spät auf Ansage, aber de facto war ich zu spät. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal sehr akkurat. Ja, so Tone of Voice würde ich sagen, ist allgemein total angenehm, wenn jemand ruhiger ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur zusammengewürfelt.
Ich finde es spannend, dass sie verschiedene Würfelblöcke da reinkriegen in eine Software. Und wahrscheinlich sehr viele B2B-Leute nutzen das dann. Insofern, das finde ich einfach interessant, weil du auch sehr, ich finde, persönlich, mit einem persönlichen Ton und nicht einer generischen Ansprache auf LinkedIn unterwegs bist. Deswegen fand ich den Kontrast jetzt mal sehr spannend, wie deine Einschätzung dazu ist. Mhm. Aber mal um zum Thema zu kommen. Du hast hier mittlerweile eine sehr große Reichweite über LinkedIn aufgebaut und das mit einer einzigartigen Positionierung. Der trotzige Millennial, ein Wort, das schwer zu gendern ist. Und das ist auch
ja
nicht genders, die trotzige Millennial.
Boah, du, Entschuldigung, wenn ich dich da direkt unterbreche. Es haben ganz, ganz viele Leute das letzte Jahr über so aus Höflichkeit versucht, diesen Markennamen zu gendern. Und ich sage immer, Leute, das ist super lieb, aber es ist ein Markenname. Das ist genau wie Alina. Du sagst dann nicht Alinea oder so. Es ist ein blödes Beispiel jetzt, aber es heißt trotziger Millennial. Es ist nicht eine trotzige Millennial, es heißt der Millennial. Und ja, ihr könnt das gendern, aber in dem Fall, ich höre auch auf Bro oder so. Also
mir kommt es zugute, denn mit 2L und 2N und dann hinten noch LE dran oder so. Wär dann zu kompliziert, Doppelpunkt und IN. Anyways, wie kam es denn dazu, dass du mit diesen Inhalten auf LinkedIn so durch die Decke gegangen bist? Also mit deinen Generationsbeobachtungen, mit diesem Generationsthema, sage ich mal. Hat dich das schon länger vorher beschäftigt oder ist das dann erst, nachdem du gestartet bist, so zum Fokus geworden für dich?
Gute Frage. Nee, das war grundsätzlich eine Motivation, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch Inhalte zu erstellen. Das heißt also, diese Inhalte sind entstanden aus einer Auseinandersetzung, die ich ohnehin mit dem Thema gehabt habe und auch nach wie vor noch habe, die mich dann halt dahingehend inspiriert hat, Content zu erstellen und zu kreieren und so ein bisschen Leute zu provozieren und anzutriggern.
Wie kamst du dieser Auseinandersetzung, wenn du so sagst, okay, das hat mich einfach persönlich beschäftigt, oder war das, du bist auf LinkedIn gekommen und da war ein höherer Altersdurchschnitt, als man jetzt Mitte 20 hat, vielleicht noch vor allen Dingen vor ein paar Jahren. Jetzt ist es nochmal krass verjüngt, finde ich.
Es war ja letztes Jahr, ne? Also ich habe letztes Jahr mit LinkedIn angefangen, letztes Jahr im August, glaube ich. Ja, bedingt halt dadurch, dass ich gemacht habe, was ich gemacht habe, ne? Also Uni und dann in die Selbstständigkeit und dann mal gucken, wie das Leben so funktioniert. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele ältere Leute, erfahrenere Leute, weisere Leute und so weiter, die dir halt dann sagen, oh ja, Mädchen, aber so geht das nicht. Also das kannst du so nicht machen. Und das kannst du so nicht machen, ist halt bei mir ganz, ganz schnell so ein, also was ich kann und was nicht, das kann nur ich dir sagen und nicht mal ich kann dir sagen, was ich kann. Und was ich machen muss, da reagiere ich immer sehr, sehr schwierig. Wenn ich Sachen muss, dann tiltet bei mir immer komplett alles. Und ich denke mir, nö, warum muss ich denn Sachen? Also beweis mir erstmal, dass ich das muss, weil ich kann es auch anders. Ja, und das hat dann halt alles ganz gut ineinander gepasst.
Okay, verstehe. Ich finde, generell ist ja auch das Sentiment so in Richtung Millennial, dass wir, sage ich mal, ich bin jetzt gerade 28 zum Beispiel, fall also in die Alterssparte mit rein, dass wir empfindlicher seien oder dass eine andere Arbeitsmoral da ist. Und da ist ein Zitat, das wollte ich da vorlesen, das hatte ich eben aus dem Buch von Robert Greene, Laws of Human Natures, ist auf Englisch. Today's youth is rotten, evil, godless and lazy. It will never be what it used to be and it will never be able to preserve our culture. Und das ist ein Zitat von der Steintafel aus Babylon 1000 Jahre vor Christus.
Ja.
Also so ein bisschen so ein ewiges, so wird die derzeitige junge Generation wahrgenommen. Und das finde ich spannend, gerade auch wenn man jetzt sieht, okay, wir haben jetzt eine Generation Z, die also nach den Millennials kommt, wo man dann auch wieder dieselbe Perspektive hat, aber nach oben gesagt wird, ihr habt einen Stock im Hintern quasi. Ihr müsst mal in die Puschen kommen. Wie nimmst du das ja an, so diese drei Generationen in der Reihenfolge?
Du, ich glaube, der Generationenkonflikt ist, wie du schon sagst, etwas, das immer schon da gewesen ist und was auch nie nicht da sein wird. Das heißt, nichts, was wir jemals komplett lösen können, denn es geht hier um Differenzierung voneinander und alleine so diese Loslösung aus dem Kindesalter über die Pubertät, über die Adoleszenz, um dann einfach erwachsen zu werden, die findet ja darüber statt, dass man sich abkapselt. Und alleine diese Abkapselung führt ja schon dazu, dass wir eine andere Sprache entwickeln, wir denglischen dann, wir schmeißen mit Anglizismen um uns und ziehen uns anders an und dann ist Grunge wieder in und dann sind Irokesen irgendwann wieder in und dann weiß ich nicht. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Ausprägungen von Unterschiedlichkeiten und Differenzierungsmerkmalen und das ist nicht neu, das gab es immer schon, das wird auch, glaube ich, nicht besser. Die Leute werden immer Schwierigkeiten damit haben und die Leute, die keine Schwierigkeiten damit haben, naja, die sind in der Lage, besser zu kommunizieren, sind neugieriger, offener, vielleicht weniger vorbelastet und willens, den Gegenüber zu verstehen.
Eine Sache, die mir da auffällt, von wegen der Unternehmenskommunikation, ist, dass ich erinnere mich noch sehr genau, so in meinen Teenagerjahren, fand ich die meiste Werbung, die ich gesehen habe, sehr abturnend. Also in der U-Bahn, wenn man irgendwo unterwegs war in der Stadt, oder sonstige Plakate im Fernsehen damals noch. Das war alles so, warte mal, wie kann ich das überspringen, so schnell wie möglich? Ja. Und mit dem steigenden Alter jetzt, wo diese Generation zur kaufkräftigen Zielgruppe wird, dass auf einmal Werbung entsteht, wo ich mir denke, die ist cool. Das spricht mich an. Jetzt werde ich angesprochen wie bei N26, eine Bank, eine recht junge, die da gute Kommunikation nutzt. Oder Oatly, diese Haferdrinks.
Ey, wow. Wirklich Hut ab. Ganz, 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 ganz großartiges Marketing haben die.
Mhm. Die machen, für diejenigen, die es nicht kennen, Oatly, eine Haferdrink-Marke, wie beschreibt man, was die machen? Wie würdest du beschreiben, was die machen? Was begeistert dich da dran?
Also erstmal stellen die, naja, milchalternative Produkte her oder Produkte, die eine Alternative zu Milchprodukten darstellen. Und das machen die auf eine scheinbar so lockere und zugängliche Art, dass man das Gefühl hat, die Packung spricht mit einem. Was die im Prinzip machen, ist einen Charakter ihren Produkten geben. Die haben einen fantastischen Weg gefunden, sich selber zu branden. Die haben eine tolle Marke und diese Marke kommunizieren die sehr, sehr, sehr effektiv. Das bedeutet, da ist wirklich von A bis Z in der Kommunikation zumindest so gut zu Ende gedacht worden und so pfiffig auch gedacht worden, dass man wirklich das Gefühl hat, ach krass, das ist denen voll wichtig, was die da machen. Ja klar, und gebe ich 5 Euro für eine Hafermilch aus. Ja, safe. Ich meine, das ist ja alles nur dazu da. So, Marke soll in letzter Konsequenz dabei helfen, Absatz zu fördern, beziehungsweise etwas zu haben, was man überhaupt, naja, dann verkaufen kann. Marketing unterstützt das Ganze dann fein, aber da muss etwas sein, was man auch kommunizieren kann. Und das muss wieder zu etwas werden, was sich dann auch kommunizieren lässt. Das ist ja so ein ganzes Ökosystem. Long story short, die haben es einfach saugut gemacht. Ich habe das Gefühl, da sind super lockere Dudes, die mir das Zeug halt einfach verkaufen wollen. Und ich denke mir, ja, ist halt auch noch lecker, ne? Klar, wo zahle ich meine 2 Euro mehr? So, sagt mir wo. Ich mach's.
Es ist auch klug gemacht. Ich kenne es auch früher vom Frühstückstisch sitzen. Und dann hat man so die Kellogg's-Packung dastehen und die Milchpackung. Und dann liest man halt so, was so draufsteht. Und dann fragt man sich, okay, was heißt denn hoch erhitzt und ultra pasteurisiert und so weiter, was sind das für Begriffe? Und dann hat man dort halt wirklich einen Text, wo es über den CEO geht, wo es um deren Mission geht, Nachhaltigkeit, was eben auch zu Hafer im Vergleich zu Milch dann sehr gut passt. Und der hat sich eine sehr gute Werbefläche für ausgesucht.
Wobei man ja auch hier sagen muss, ne, und da lassen wir uns ja auch ganz gut bescheißen, ne? So dieses ganze Nachhaltigkeitsding, Bio und bitte kein Plastik und bitte die braune Serviette vor der weißen und bitte Plastikbecher mitnehmen, bevor du einen Papierbecher mitnimmst. Das sind alles geile Sachen und wir fühlen uns da ganz toll, weil wir ohnehin ein schlechtes Gewissen haben, weil wir wissen, wir leben über unsere Verhältnisse. Ist nur ein ganz, ganz kleiner Teilaspekt, aber es ist einer. Oftmals ist es ja gar nicht so, dass die vermeintlich nachhaltiger kommunizierten Produkte wirklich auch nachhaltiger für unsere Umwelt sind. Guck dir Tesla an. Das ist geil mit Elektrik und alles, ne? Aber reden wir darüber, was die Batterien für unsere Umwelt tun oder vielleicht gegen unsere Umwelt tun? Nee, wir reden darüber, dass wir jetzt kein Diesel mehr tanken. Geil. Fantastische Kommunikation, fantastisch manipuliert. Nichts anderes ist Kommunikation ja irgendwo. Und hier finde ich es immer sehr, sehr schwierig zu sagen, ja, auch den jüngeren Leuten ist Umweltbewusstsein so wichtig, weil ich mir denke, wann hast du die letzte Studie dazu gelesen? Weil de facto ist Plastik nicht immer so viel schlimmer als Papier, nur in manchen Kontexten und Gegebenheiten. Aber wer weiß was, so
schwierig. Und vor allem früher war mehr Papierverschwendung ein Thema, wo gesagt wird, Bäume sterben dafür und jetzt ist halt so eher Plastik, weil es im Wasser landen kann, mitunter vermutlich. Ich bin da zugegebenermaßen auch nicht tief im Thema drin,
was
die Zusammensetzung von Plastik angeht. Also ich finde spannend, was du ansprichst von wegen das schlechte Gewissen, weil wir wissen, dass wir über unseren above our means, über dem, was wir eigentlich brauchen, eine bare minimum mäßig brauchen, leben. Und das gibt eigentlich einen sehr guten Kontext dazu, warum selbst die billigsten Produkte vom Lebensmitteldiscounter irgendwie versuchen, grünes Checkmark draufzukriegen. Irgendwie vegetarischer Käse, veganer Reis oder sowas, wo die halt einfach nachhaltiger Anbau, Sternchen dran, aus allen möglichen Ländern der Welt. Der Rest braucht dich nicht interessieren, nachhaltig ist Auslegungssache. Wie es halt sehr flapsig verwendet wird, aber die Logos müssen da sein. Der grüne Haken, den braucht's bei vielen.
Ja, das ist genau wie mit Kaffee und Schokolade, ne? Die Labels, die halt noch rumliegen, die packt man dann halt wirklich auf die Packung drauf. Wir verstehen so viele Zusammenhänge in diesen Ökosystemen nicht, ganz genauso wie Fast Fashion, dass man sagt, ja, bitte konsumiert weniger, weil Kinderarbeit. Und ich denke mir, naja, also wer versorgt die Familie, wenn die ich hoffe, dafür greifen mich jetzt nicht Leute an. Das ist natürlich eine extrem pauschale Aussage, die hochpolitisch ist und wahrscheinlich auch so gar nicht mal 100% die Realität abbildet. Aber wir können nicht mit einem unvollständigen Datensatz, quasi Ableitungen, uns aus dem Ärmel schütteln, die gegebenenfalls überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Heißt im Prinzip, wenn wir nicht wissen, was da abgeht, können wir nicht sagen, ja, lass das mal bleiben, weil das ist schlechter. Wir wissen nicht, ob das besser oder schlechter ist. Das heißt, wenn es uns wirklich wichtig ist, können wir versuchen, uns zu informieren. Und dann ist die Frage, was heißt informieren, Mann? Das ganze Internet ist voll mit Informationen. Wenn ich auf YouTube gehe, sagen mir 5 verschiedene Ärzte 5 verschiedene Sachen. Ja klar, dann geh halt nicht auf YouTube und such nach einem Arzt. So.
Weißt du? Und dann kannst du dich auch noch in vielen verschiedenen Themenbereichen drehen. Ist es jetzt rechtlich okay? Ist es sozial okay? Ist es psychologisch
genau,
okay? Ist es umwelttechnisch okay? Aber es ist spannend, so, also das ist zumindest eine Sache, die wir sehr klar beobachten können, die einfließt in die Kommunikation mit Generation Millennials jetzt vorwiegend, aber auch andere betroffen, natürlich ist ja keine fixe Grenze, dass dieses ein Auge für die Komplexität von Zusammenhängen und irgendwo das Gefühl haben, man tritt niemanden anderen hart auf die Füße, indem man sich was gönnt. Das ist ein sehr prävalentes Mindset, das würde ich sagen.
Glaubst du das? Also ich muss tatsächlich sagen, ich meine, nach meinem Verständnis sind Menschen extrem egoistische Wesen. Das müssen wir auch sein, weil wenn wir nicht überleben, dann können wir auch nicht dafür sorgen, dass unser Gegenüber überlebt. Das heißt, das Ziel ist immer, dass es uns am besten geht. Sogar Altruismus ist im innersten Kern Egoismus und beziehungsweise egoistisch oder Selbsterhaltung, weil nur dadurch, dass ich meinem Gegenüber versuche zu helfen, kann ich die Gesellschaft erhalten und das hilft mir wieder. Und es ist eine Wechselwirkung, die da halt einfach stattfindet. Und in dem Moment, wo ich für mich einen Vorteil wahrnehme, wie wichtig ist mir wirklich mein Gegenüber? Also ich bestelle auf Amazon, obwohl ich weiß, dass es da echt Schwierigkeiten in den Bezahlungs- und Lieferketten und rechtlich und menschlich und ethisch und tralala. Ich bestelle da, weil ich mir denke, ja, ich habe die Zeit nicht, jetzt in die Stadt zu fahren und was zu suchen, von dem ich nicht mehr weiß, ob ich es da finde.
Und ich glaube, das ist, wo so dieses karmische Ausgleichen, zumindest ein Versuch dessen, stattfindet, wenn man sich halt sagt, ja, okay, ich habe Amazon Prime und ich bestelle die ganze Zeit da und ich lese, dass es nicht die besten Arbeitsbedingungen sind und dass da ganz viele andere Sachen geschehen. Aber dafür kaufe ich halt die Bio-Schokolade, die Fairtrade ist für die Kakaobauern in Peru zum Beispiel. Ja. Ich stell mir vor, das ist so ein bisschen, was so im Hintergrund dann abgeht.
Sicherlich auch, ja, auf jeden Fall.
Wenn wir das Ganze jetzt mal so konkretisieren von der mehr abstrakteren Ebene hin zu, du hilfst Unternehmen, du arbeitest mit Unternehmen, wenn es darum geht, zum Beispiel auf LinkedIn sich zu positionieren und dort eben unternehmerisch zu wachsen. Gerade jetzt auch, behaupte ich mal, kannst gerne korrigieren, im Hinblick auf Kommunikation mit der Millennial-Generation. Das ist ja so ein bisschen mit im Namen, mit inbegriffen. Und da frage ich mich, siehst du da Unterschiede und konkrete, so anwendbare Unterschiede, wenn du Leuten Tipps geben müsstest, wie kommuniziere ich als Unternehmen, dass es schon länger gibt, ich bin 40, 50 plus, 60 plus und ich möchte Leute zwischen 20 und 40 erreichen, sage ich mal, Millennial-Generation breit gesagt. Was würdest du denen als Tipps an die Hand geben?
Ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst, weil de facto beraten wir derzeit keine Unternehmen in genau dem Punkt, sondern primär Einzelpersonen. Und das machen wir auch primär mit der Brand Wagner. Das heißt, der trotzige Millennial ist erstmal losgelöst von der Brand Wagner. Und hat auch insofern sicherlich, also bedingt sich gegenseitig, klar, alles, was ich mache, strahlt dann aus und vice versa. Aber mit dem Millennial selber sieht es tatsächlich in Zukunft so aus, dass wir mehr in die Richtung gehen werden, tatsächlich auch zu sagen, hey, guck mal, so könnt ihr an diese Leute kommunizieren und das könnt ihr vielleicht tun, um die Leute zu halten, weil wir haben ein riesiges Problem mit Fluktuationen, gerade in den etwas jüngeren Jahrgängen, weil die einfach sagen, sorry, aber den Scheiß hier gebe ich mir nicht. Also, nee, Mann, habe ich gar keinen Bock drauf. So, nee, ich habe keinen Plan B, aber ich gehe, weil ich mir das nicht gebe. Oder ich bringe eine Leistung, die ist unterirdisch.
In Bezug auf Mitarbeiter meinst du jetzt oder Kunden oder beides?
Beides. Also eine Marke, die nicht zielgruppenorientiert kommuniziert, die gibt es eh nicht lange. Das heißt, ein Unternehmen, was nicht zielgruppengerecht kommuniziert, das wird gar nicht zur Marke. Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn ein Unternehmen sich nicht um Mitarbeiter, gerade um jüngere Mitarbeiter kümmert, natürlich hauen die dann ab und kommen gar nicht erst. Also das ist halt so schwierig, wenn ich immer mal wieder höre, ja, es ist so schwierig, gute junge Leute zu finden. Und ich denke mir, naja, also was heißt denn gut? Vielleicht muss man die auch irgendwo ausbilden. Und Punkt zwei ist, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Guck dir die ganzen hippen jungen Startups an. Ja, die haben vielleicht keine Zukunft bis auf in 5 Jahren. Aber die haben keine Probleme, junge Leute zu finden. Warum? Ja, weil denen alle nur noch wichtig ist, dass die Spaß haben. Nein, die Leute arbeiten auch über Nacht und die arbeiten sich kaputt, aber nicht für einen Konzern, in dem ich meinen Vorgesetzten hasse, von dem ich ohnehin der Meinung bin, er tut halt nichts für mich oder in irgendeiner Form für meinen Zweck und für das, was ich möchte. Die Identifikation ist hier wirklich das Entscheidende. Und wenn ich das nicht kommunizieren kann, weil ich es nicht lebe, dann habe ich verloren.
Also die Identifikation, die jetzt zum Beispiel Mitarbeiter Mitte 20, Anfang 30 hat mit der Firma, mit der Arbeit und mit der Mission, die diese Firma ausstrahlt?
Genau, genau. Ich meine, das ist es ja nicht nur. Ne? Ich meine, es heißt ja nicht nur, ja, ich möchte mich mit meiner Firma identifizieren und deshalb arbeite ich hier. Nee, es gibt ja zigtausend Gründe, zu bleiben oder zu gehen. Das ist jetzt sehr, sehr flach. Aber es ist halt wirklich ein Teil, wenn ich weiß, hey, da wird nicht gewertschätzt. Weder in Verhalten noch monetär noch in irgendeiner Form durch irgendeinen Ausgleich. Und wenn mir dann gesagt wird, ja, ihr kümmert euch ja nur noch um Freizeit. Naja, also grundsätzlich ist das nicht ungesund, ein Privatleben vor das Berufliche zu stellen. Klar, wenn ich was beruflich erreichen will, muss ich mich dann natürlich fragen, wo liegt der Fokus? Aber ich finde, das klingt halt sehr nach, ihr sollt, ihr müsst und ihr dürft nicht. Und vice versa ja genauso. Wir erwarten das Unternehmen. Nee, lasst uns doch mal miteinander sprechen. Was kann man denn tun? Wie geht es euch denn? Was braucht ihr denn? Beide Seiten. Was erwartet ihr? Was ist Ziel des Ganzen? Was wollen wir hier erreichen? Passt das zusammen? Ja, und dann Transparenz. Aber ich meine, keine Ahnung, so bei großen Beratungshütten wartest du irgendwie 4 oder 6 Wochen auf in irgendeiner Form eine Antwort, die nach dann halt.
Bewerbung.
Ja. Mhm. Ne? Und da muss ich dann halt auch sagen, Leute, also ernsthaft? Ihr sagt, eure Bewerber sind euch wichtig. Wo? Also ich meine, ich sehe es nicht. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht bin ich blind, aber vielleicht sage ich dir es auch einfach nicht.
Das ist eine Sache, die ich mich in der Tat auch frage, warum bei Bewerbungsprozessen, und das ist jetzt natürlich sehr ignorant, weil ich nicht weiß, wie die internen Prozesse von vielen Unternehmen an der Stelle aussehen, aber warum es 14 Tage dauert, um ein Feedback an den Bewerber zu geben, zukünftigen Mitarbeiter, potenziellen Abteilungsleiter oder was auch immer, warum das 14 Tage dauert. Also eigentlich sind die mit so wichtig wie Kunden, wenn nicht sogar teilweise wichtiger, weil ein Mitarbeiter sich um mehrere Kunden zum Beispiel kümmert. Also der hält mehrere Kunden gleichzeitig, je nach Position natürlich. Mhm. Wenn so ein Unternehmen, also oder eine Einzelperson eben, die mit einer Eigenmarke auftritt, auf euch zukommt und sagt, okay, ich möchte ein Team bauen und ich möchte natürlich Kunden gewinnen, also das soll Hand in Hand gehen. Gibt es da konkrete Tipps, die ihr denen mitgeht? Also du hast gerade von Transparenz geredet, du hast von Identifikation gesprochen. Sind das Sachen, die sind spezifisch, also die sind spezifisch für die Millennial-Generation oder allgemein anwendbar? Und was sind Sachen, die du spezifisch auf die Millennial-Generation anwenden würdest?
Weißt du, das Ding ist, ich sage so gerne, ich erkläre euch Millennials und Millennials sind ja die und Boomer sind die und ich spalte ja so gerne in meiner Kommunikation. De facto ist es aber so, wir sind alle Menschen. Klar, wir sind nicht alle eine homogene Masse, aber wir sind alle Menschen. Das heißt, wir funktionieren alle nach den gleichen Prinzipien, weil wir einfach Tiere sind, die irgendwo einen Code eingebaut haben. Und den Code zu verstehen, das ist grundsätzlich einfach schon mal echt ein Game Changer. Denn ein Millennial funktioniert auf menschlicher Ebene, auf biologischer Ebene ganz genauso wie ein Boomer oder Gen Z oder wer auch immer. Das heißt, wenn ich verstehe, wie Menschen ticken, dann muss ich nur noch verstehen, naja, was ist denn dir gegenüber wichtig, liebe Person X? Egal, ob du Millennial bist oder Boomer, Gen X, Gen Z, I don't know. Es geht ja genau darum, dass der persönliche Bezug nicht mehr da ist. Es wird nicht gefragt, hey, und was sind deine Ziele? Mal ernsthaft, nicht nur, was sind deine Ziele im Unternehmenskontext? Was können wir von dir erwarten? Sondern, wo willst du hin? Wer bist du? Was willst du erreichen? Wie können wir dich hier einbinden? Wie kannst du deine Ziele durch das erreichen, was du hier im Unternehmen erreichst? Weil wir wissen, dass du nicht länger als 3 Jahre bleibst. Vielleicht schaffen wir es, dich länger als 3 Jahre zu halten. Aber eine Wertschätzung überhaupt schon gegenüberzubringen und Menschen nicht ausschließlich als Ressource zu betrachten. Und klar, rein betriebswirtschaftlich sind Menschen Ressourcen. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich bei einem Date sage, naja, also grundsätzlich ist das hier ja nur der nächste Schritt, um dich in die Kiste zu bekommen, oder ob ich sage, hey, es war ein wahnsinnig schöner Abend und ich würde mich freuen, wenn wir das wieder machen. Theoretisch wissen wir alle, wo wir hinwollen. Praktisch zwei grundlegend verschiedene Arten, damit umzugehen. Und das ist das, wo ich mir echt wünschen würde, Leute, ihr redet mit Menschen. Warum benehmt ihr euch nicht wie Menschen?
Das macht absolut Sinn, ne? Einordnen dann zu können nach so einem Gespräch. Warte mal, wo will die Person eigentlich hin? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das hier jetzt eine Ehe für 20 Jahre, wie es vielleicht früher ein Selbstverständnis war in einer Anstellung, oder ist es ein 1,5 bis 3 Jahre Ding? So, und wenn wir damit rechnen, dass Leute 1,5 Jahre bleiben, heißt das auch, dass Leute in 1,5 Jahren von anderen Positionen, wo sie viel gelernt haben, zu uns gegebenenfalls kommen möchten, wenn wir weiter wachsen und auch deren Wünsche respektieren. Also das macht Sinn, das von vornherein mit einzukalkulieren.
Total. Ich meine, man muss sich dann natürlich auch fragen, wirklich mal rein betriebswirtschaftlich, also die Leute, die die Sachen machen, die ich zum Beispiel nicht ausschließlich machen möchte, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Wann fängt ein Mitarbeiter an, sich zu rentieren? Wann ist diese erste Entwicklungsphase vorbei, wo man sagt, hey, der bringt dem Unternehmen auch was? Vice versa, bringt ihm das hier auch wirklich was, weil nicht mehr eingearbeitet werden muss, sondern sich wirklich entwickeln kann. Mhm. Es ist ja ganz oft so, dass Leute nach 3, 4 Monaten abhauen, wo man sich denkt, scheiße. Also Entschuldigung, ob das Französisch ist, aber der hat mich jetzt nur gekostet. Der hat mich de facto nur gekostet. Mhm. Wir haben nur eingearbeitet und der jemand war weg, weil der keinen Bock mehr hat. Warum hat er keinen Bock mehr? Warum hat er keinen Bock mehr, nach 3, 4 Monaten bei euch zu bleiben? Alle Stellen, die ich angefangen habe, da wusste ich nach 3 Tagen, ob ich bleibe und nach 2 Wochen, wann ich kündige. Und das ist ein Ding, da die Leute abzuholen. Und dann auch wirklich zu leben, was man nach außen kommuniziert. Ach, wir sind so divers und wir haben so viele Benefits und ihr seid uns so wichtig. Aber ihr könnt 4 Wochen warten, oder? Weil, ganz ehrlich, du bist der 400. Bewerber. Ja, okay. Wow. Das ist nicht cool. Nein. Damit kriegt man auch keine A-Player.
Ich fand auch gerade spannend, was du gesagt hast, von wegen, du weißt schon früh, also nach 2, 3 Wochen, ob du dann nach ein paar Monaten gehen wirst oder nicht. Und ich kann das sehr gut nachempfinden. Und ich glaube, das ist auch bei Kunden so, gerade bei Produkten, wo man, keine Ahnung, Geld-Zurück-Garantie oder solche Sachen hat. Eine Person weiß in der Regel schon vorher, werde ich zurückgeben oder nicht. Oder die Entscheidung wird zumindest gefällt und die wird dann entweder widerlegt, weil es einfach richtig guter Input ist, der kommt, zum Beispiel in einem Training, oder eben Klamotten, die man einfach mal shoppt und ja, ich werde es wahrscheinlich eh zurückschicken, aber ich hol's mir mal, mäßig sich holt. Oder ob man weiß, wow, das ist es. Jetzt habe ich es getestet und das bestätigt eigentlich nochmal meine Entscheidung von Beginn an.
Ja, und de facto. Sorry.
Für deinen Gedanken gerne zu Ende. Oder starten. Wenn er noch da ist.
Er ist noch da. Ich wollte lediglich sagen, manche Sachen probiert man ja auch einfach aus. Und es ist total fair auch zu sagen, ja gut, aber Mädel, wenn du da nach 2 Wochen bist, dann weißt du ja noch gar nicht, was abgeht, wenn du dann schon gehst. Das mag sein. Aber vielleicht ist das eine Umgebung, in der fühle ich mich so unwohl, dass ich nicht mal 4 Wochen aushalte. Ja, wir sind kleine Snowflakes, keine Frage. Wir sind nicht mehr belastbar und schalala und keine Frage. Ja, die Jugend, die böse Jugend. So ist das. Was ist denn, wenn wir nicht mehr belastbar sind? Ist es nicht dann vielleicht auch gut, wenn die Leute gehen? Also das sind alles so super pauschale Dinge, die wir jetzt hier gerade hin und her spielen. Ne? Also das sind so Aussagen, die kann man sicherlich auch gut kritisieren und angreifen und nochmal anständiger aufgreifen, aber de facto stellt man sich ja genau die Fragen. Was will ich? Und warum zur Hölle sollte ich hier meine Lebenszeit verbringen, wenn es mir keinen Spaß macht? Es macht nicht immer Spaß, aber wie wenig Spaß darf es machen und wie viel Spaß muss es machen?
Wer ein tief genuges Warum hat, der hält jedes Wie aus, hat, glaube ich, Kant gesagt, Nietzsche, vielleicht wer anders. Ne, von wegen Belastbarkeit, und das erinnert mich an etwas, das ich im Zuge einem Rechercheprojekt für einen Buchbeitrag bei Ralf Dannhäuser, in Ralf Dannhäusers Social Media Recruiting Buch, das im Springer Verlag erschienen ist, wo ein Beitrag ich mit Thorsten Kreuz so geschrieben hatte, wo wir halt gemerkt haben, okay, die Unternehmen, die sehr viel Ressourcen in ihr Recruiting stecken, die fokussieren sehr viel in ihren Jobanzeigen auch gerade um das, woran arbeiten wir eigentlich? So einfach, um die Leute anzulocken, die aus Neugier und Freude an diesen Projekten, die dann da sind, zum Beispiel, sagen wir, Virtual Reality Software Engineering, um dann solche Leute zu rekrutieren, hatte eben zum Beispiel Facebook sehr stark drauf gelegt, wow, was können wir hier machen, was können wir da machen, was können wir da machen? Und darum ging die ganze Anzeige. Es ging nicht um die Perks, es ging nicht um irgendwelche, keine Ahnung, flachen Hierarchien oder sonst was oder Open Cubicles oder was auch immer der Perk wäre. Und siehe da, Metaverse kommt ein paar Jahre später raus. Und die Leute, die damals eingestiegen sind mit Begeisterung, die haben das erstellt. Und was man auch mal jetzt davon hält, aber das zeigt einfach, wenn man teilt in seiner Anzeige gerade oder in seiner Außenkommunikation so, wofür man begeistert ist als Unternehmen und halt den Leuten, die aus Begeisterung arbeiten, nicht aus Perks heraus arbeiten, hey, wenn ihr so drauf seid, dann seid ihr hier richtig. Das war eine sehr gute Strategie, die wir da beobachtet haben, die, glaube ich, auch für die Generation gut gepasst hat, aber auch über Generationen hinweg vermutlich zutrifft.
Es ist halt genau so ein Punkt, den du da ansprichst, der für die Generation ganz gut gepasst hat. Denn jeder, der in einen großen Konzern geht, wird nach einer Weile feststellen, das ist ein bisschen nicht wie Spielplatz, sondern es gibt hier Regularien, das muss nochmal durch die Rechtsabteilung, nein, das ist noch nicht abgeklärt, da hat der Betriebsrat was gegen. Das sind ja so Vorgänge, die sind einfach so. Je größer ein Laden wird, desto länger dauern Vorgänge einfach. Und das ist ja auch fair. Wichtig ist nur, wie kriegt man die Leute initial und wie kann man den Leuten gerade in der ersten Zeit das Gefühl geben, hey, ja, wir sind vielleicht mittlerweile so groß, dass wir Konzernstrukturen haben, aber es ist trotzdem irgendwie geil, hier zu arbeiten. Das heißt, was muss ein Unternehmen tun, damit Leute sich identifizieren? Und das ist eine Frage, die kann man nicht mit einer Pauschalantwort, begegnen, weil das kommt sehr, sehr stark drauf an. Das kommt drauf an, was habt ihr für Leute, was habt ihr für eine Kultur, wie sieht denn Diversität bei euch aus, wie heiß, was wollen die Leute denn überhaupt? Das heißt, da erstmal reinzugehen und vielleicht ist nur ein Vorschlag von mir, vielleicht mit einer Analyse zu starten. Was wollt ihr, was braucht ihr, was sind die Ziele, was haben die Leute, mit den Leuten mal sprechen, auch mit den Leuten, die gegangen sind, die man vielleicht hätte halten wollen. Warum seid ihr gegangen, was hättet ihr euch gewünscht, was hätten wir besser machen können? Ihr seid ja eh schon weg. Hier viel, viel mehr kommunizieren. Ja, aber die Zeit hat man ja nicht und ganz ehrlich, dann redet man sich um Kopf und Kragen und möchte irgendwie versuchen zu erklären, warum man nicht und hier und da, weil man einfach nicht versteht, dass es eigene Paradigmen sind, die einen davon abhalten, die Sache besser zu machen. Sieht auf der anderen Seite natürlich genauso aus. Ich muss mich als junger Mensch ganz genauso fragen, ey, habe ich hier gerade immer noch den goldenen Löffel im Rachen, dass ich hier Ansprüche stelle, oder ist es de facto wirklich ein legitimer Anspruch, den ich habe? Muss mein Unternehmen mir die Nase pudern oder bin ich primär mal hier, um meine Miete zu bezahlen? Ganz genauso legitim mal zu fragen, sag mal, habt ihr, Entschuldigung, Blei gesoffen, aber was erwartet ihr denn von eurem Arbeitgeber? Nein, der ist nicht dafür zuständig, dass ihr psychisch okay seid. Der ist vielleicht dafür zuständig, dass er euch psychisch nicht kaputt macht. Ja, aber hier noch ein Pimperchen und da noch und da noch und da noch, da muss man sich wirklich mal fragen, hey, was ist Aufgabe des Arbeitgebers? Was ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers? Und das ist wieder etwas, das kann man nur sehr, sehr, sehr spezifisch und individuell beantworten. Und auch das muss sich betriebswirtschaftlich rechnen. Denn ein Unternehmen, das nicht irgendwo positiv wirtschaftet, das ist kein Unternehmen. Und das kann auch keine Millennials anstellen.
Ich möchte eben auch noch auf was zurückkommen, von der Metaebene kurz zum Konkreten. Du hast vorhin was angesprochen, was ich interessant finde, was mir auch dazu aufgeschrieben hatte, Sprachcodes. Das, ne, Millennials, da im Grunde auch Menschen sind, Überraschung, ne? Aber dass sie halt bestimmte Sprachcodes haben. Und ich hatte mir kurz überlegt, so, was sind eigentlich die Sprachcodes, weil mein Studienhintergrund auch Fremdsprachen sind, so, du gehst nach China und das sind auch Menschen, aber die sprechen halt eine andere Sprache und du brauchst auch die richtigen Sprachcodes dafür. Und ein Wort, das mir da kam, war das Jugendwort des Jahres 2021. Das am wenigsten millennialige Ding überhaupt oder das boomerigste Ding überhaupt, das Jugendwort offiziell zu betiteln. Ich glaube, es war cringe.
Und, ja, da waren ein paar echt witzige bei.
Und ebenso cringe wie das Jugendwort ist eben auch, wenn diese Veränderung, ne, du sprichst es auf der inneren Ebene an, wenn die halt nicht stattfindet, sondern das nur auf der Außenebene, auf der Sprachebene kommuniziert wird und dann halt Social Pop Culture References gemacht werden, bis zum geht nicht mehr. Ja. Und damit kann man auch so super Leute abholen, weil ich glaube, dass diese Generation sehr viel gemeinsam hat. Sowas wie ICQ, so dieses Nachrichtengeräusch, ich glaube, das ist eine neurale Verlinkung über Millionen von Repetitionen, die bei vielen aktiviert werden kann oder Klingelton-Abos sich bei Viva oder MTV holen oder die Werbung sehen. Solche Sachen. Ja, da kann man Leute abholen, wenn man halt so Callbacks zu solchen Sachen hat, die man aus der Kindheit noch sehr viel gemeinsam hat. Ja. Aber ohne den inneren Kern, den du gerade angesprochen hast, ist das halt alles dann letztlich sehr cringe, sehr inkohärent.
Ja. Es ist halt auch, es ist genau das, es ist ja genau wie eine sprachliche Angleichung. Also das ist ganz, ganz spannend, weil ich meine, mein Co-Founder und Coach ist ja 20 Jahre älter als ich. Mhm. Der ist jetzt 21 Jahre, glaube ich. 49 ist er. Und wir haben das bei uns festgestellt. Also wir sind halt wirklich in vielen Dingen so heftigst verschieden und in vielen Dingen so unfassbar gleich. Das ist gruselig. Und ich bin halt jemand, der extrem viel englischt. Also ich nutze Anglizismen wirklich sehr gerne. Auch in meinem Freundeskreis, bei Kunden weniger, weil ich möchte auch dementsprechend ernst genommen werden. Aber ich nutze sie definitiv und ich schaffe mir auch ein Umfeld, in dem ich mich ausdrücken kann, wie ich mich ausdrücken möchte, weil ich bin jemand, der hat ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Ausdruck seiner Persönlichkeit. Und wir haben was ganz Witziges festgestellt. Er hat mir halt wirklich super, super, super viel so Boomer-Qualitäten beigebracht, so ein bisschen diese Erwachsenwerden. Und vice versa fängt er plötzlich...
Was ist denn eine Boomer-Qualität, wenn ich fragen darf? Kommt dir was in den Sinn? So, wie würdest du eine Boomer-Qualität beschreiben?
Dabei bleiben bei Sachen. Entscheidungen treffen und dazu stehen, auch wenn man mal nicht glücklich damit ist. Mhm. Herauszufinden, stopp, Moment, warum bin ich nicht glücklich? Langfristiger denken. Nicht einfach so nur von heute auf morgen und was übermorgen ist, weiß ich nicht. Aber gerade eine Standhaftigkeit wirklich dabei zu bleiben. Da hat er mir unfassbar viel guten Input gegeben und macht es immer noch. Das ist etwas, das ist mir sehr schwer gefallen, bevor er angefangen hat, mich zu knebeln und mich zu zwingen, Sachen zu machen, die ich nicht will, wie regelmäßig ins Büro kommen oder so. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst, gell? Das ist uns hoffentlich beiden klar. Aber das sind so Sachen, um die bin ich sehr dankbar, die regen mich natürlich auch manchmal auf, weil ich mir denke, Gott, Dina, du wirst alt. Meine Güte, wirst du hier so bitter? Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, in manchen Sachen ein bisschen erwachsener zu werden und nicht immer nur nach dem schnellen Spaß zu suchen, sondern auch mal zu fragen, ey, langfristig füttert das hier auch meine Seele oder ist das gerade nur Zucker, den ich brauche, weil ich zu wenig geschlafen habe?
Diese Qualität, die du gerade angesprochen hast, auch, also ne, der Kontrast zum älter, reifer werden, Sachen langfristig durchziehen und auch mal dabei bleiben, wenn es nicht Spaß macht. Yeah. Da fiel mir gerade auf, dass das auch eine Sache ist, dieses sehr schnelle Weg zum Spaß, die in Marketing unheimlich viel zur Zeit verwendet wird, wenn man jetzt an die nächste Versicherungs-App denkt, wo man eine YouTube-Ad für sieht oder die nächste ich kann investieren und mein Investment-Portfolio managen, App, die man auch via YouTube-Werbung viel sieht, wo es halt ist. Es ist super einfach. Es ist im Grunde wie Gameboy-Spielen. Mach's. Es ist einfach und Spaß und schnell. Ja, darauf wird viel gesetzt in der Kommunikation.
Ja. Voll. Total. Also es ist so einfach. Und das Interessante ist, die besten Dinge im Leben, die sind vielleicht einfach oder leicht, je nachdem, aber die sind nicht kurzfristig. So, die Fähigkeit, dieses Glück, was man empfindet, wenn man das bekommt, ich will jetzt nicht wirklich die ganze Zeit englischen, in die Zukunft zu verschieben. Also die Fähigkeit, Dankbarkeit und Glück nicht direkt empfinden zu wollen, beziehungsweise primär einfach Freude oder Spaß oder wie auch immer. Also geduldig zu sein. Und auf etwas hinzuarbeiten und vielleicht nicht direkt einen Ping zu brauchen und oh ja und noch ein Klick und tralala und hast du nicht gesehen und hier ist der nächste Kaffee und da ist der nächste Schokoriegel und das ist ja alles nicht neu. Das ist ja alles nicht neu. Wir kämpfen seit Urzeiten immer gegen die gleichen Dämonen. Immer. Die verkleiden sich halt nur anders.
Im Sinne von schnelle Bedürfnisbefriedigung, meinst du?
Genau. Genau. Aber grundsätzlich alles, was Menschen tun. Wir entwickeln uns nicht so unfassbar stark weiter, wie wir das manchmal glauben, wenn wir sagen, ja, das ist ja heute so. Und ich denke mir, naja, ich lese ein Buch von vor 50 Jahren und denke mir, ja, das habe ich schon mal gehört.
Komisch. Ja. Ich glaube, wir können auch über das Thema hier Deep Dive machen und noch 3 Stunden drüber reden. wenn wir aber so ein bisschen durch, Stichwort, ja. Stichwort Langfristigkeit so nach vorne gucken, nächsten 5 bis 10 Jahre. Wie wird sich das, nicht das Generation-Thema an sich, aber wie wird sich die Art und Weise, wie Communities online entstehen, was ja auch ein sehr zeitgeistiges Ding ist, wie wird sich das weiterentwickeln? Ich habe da auch ein paar Theorien, aber ich bin neugierig auch erstmal, was siehst du in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Sachen Kommunikation und Online-Communities geschehen?
Oh, einiges. Große Frage. Ah, ja, eine mega Frage. Du fragst auch jemanden, der sich wirklich nicht gut auskennt, aber ich glaube, dass wenn wir uns anschauen, wie sich Communities allgemein bilden, das heißt, wie Herdenbildung, Gruppenbildung menschlich funktioniert, dann werden wir auch das, diese Prinzipien, diese Phänomene beobachten online. Dadurch, dass wir ja immer mehr ne, Web 3.0 und tralala, dass wir immer da mehr hinsteuern und das Ganze viel, jetzt, ich vertausche die beiden Dinge mal, dezentral oder zentral?
Dezentral ist nicht also? Zentral.
Nee, danke für nichts. Nein, ich meine dadurch, dass im Prinzip jeder mehr die Möglichkeit bekommt, sich einzubringen, ohne von einer Plattform abhängig zu sein und quasi sich seine eigene Community zu schaffen, denke ich, wird das wie auf einem großen Schulhof sein. Also die Leute finden sich. Die Leute finden sich und was die Leute cool finden, da gehen die Leute hin. Und wo sie es weniger cool finden, da gehen die Leute nicht hin. Ich habe ganz ehrlich ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Denn es gibt ja einen Grund dafür, dass Strukturen heute sind, wie sie sind. Und die sind gewachsen und die sind menschengemacht. Das heißt, welche Motive stecken dahinter, dass wir als Gesellschaft so gewachsen sind? Das ist grundsätzlich eine sehr pauschale Aussage so oder eine sehr pauschale Formulierung. Aber was hat dazu geführt, dass wir heute leben, wie wir leben? Und wenn wir davon ausgehen, dass die Vergangenheit sich wiederholt, warum sollten Sachen in der Zukunft anders sein als heute vom Prinzip? Das heißt nicht, dass die Technologien sich nicht weiterentwickeln, aber warum sollten Prinzipien sich plötzlich ändern? Das würde keinen Sinn machen. Das heißt, wenn wir die grundlegenden Prinzipien verstehen und es schaffen, die auf eine Plattform zu übertragen, dann haben wir, glaube ich, verstanden, wie Menschen sich auf neuen Plattformen und durch neue Technologien verhalten werden.
Also aber im Grunde, die grundlegenden menschlichen Prinzipien bleiben dieselben, was auch immer die technologische Äußerung davon jetzt dann ist.
Genau. Unser Leben wird vielleicht komplett anders aussehen, aber wir werden die gleichen Bedürfnisse haben.
Das denke ich auch. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Du hast Web3 angesprochen, dass auch bei Firmen Dinge dann mehr dezentral und mit mehr Eigentümerschaft an einer Firma, Stichwort DAOs, noch ein 3-Stunden-Podcast, sich da äußern kann, sodass jemand, der reinkommt, incentiviert ist, wirklich großen Beitrag zu leisten, was jetzt nicht unähnlich ist, Anteile an der Firma zu haben, aber was sich dann rechtlich nochmal anders und komplizierter gestaltet, als wenn man einfach eine technologische Lösung dafür hat. Das kann zum Beispiel der Incentive dafür sein. Oder dass eben Communities, ne, es mehr Communities gibt, weniger einzelne große, sondern halt einfach mehrere Zentren anstatt ein paar wenige Zentren, die dann auch eben den Teilhabern gehört, anstatt dass sie wem anders gehört. So, das sind Möglichkeiten von der technologischen Äußerung, aber ja, ich denke auch wie du, die psychologischen Prinzipien, wenn man sich Marketingbücher von 1850, 1950 und 2000 durchliest, benutzen die verschiedene Sprachen im Grunde, aber dieselben Worte.
Ja, genau. Es bedeutet das Gleiche.
Ja. Dina, ich fand es ein spannendes Gespräch.
Ja, voll. Das ist gut abgedriftet, kann das sein?
Ja, das darf so sein. Jedenfalls, wenn Leute mit dir in Kontakt treten möchten, wo finden sie dich denn?
Primär bei LinkedIn. Dina Brand einfach. Da findet ihr mich. Genau, mit DT, D-I-N-A und dann Brand, wie der Zwieback. Wir sind nicht verwandt. Nein, ich muss noch arbeiten. Leider, aber so ist das. Tatsächlich ist es am einfachsten über LinkedIn, weil, da bin ich eh ganz, ganz, ganz oft.
Da ist sie oft. Insofern meldet euch bei Dina. Vielen Dank für das spannende Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken. Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen, oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, gehe auf maxlengsfeld.org/podcast. Lengsfeld mit AE. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.